In Christus Jesus, sehr geliebte Geschwister, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien, das ist unser Thema heute. Und anhand des Wortes Gottes wollen wir erfahren, was Gott von uns erwartet, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Wir lesen in 2. Timotheus 3,16: Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung. Und so erhalten wir auch schon im ersten Buch der Bibel einen ganz kräftigen Hinweis auf unser Thema. 1. Mose 15, 6 bis 18. Dazu erlaube ich mir, ein Zitat von A.E. Knoch zu nehmen. Jewe Elohim brachte Abraham von Ur, der Chaldäer, und verhieß ihm das Land vom Wasser Ägyptens bis zum Euphrat, um einmal von seinem Samen eingenommen zu werden. Der eigentliche Sinn des Wortes ist, dass Abraham das Nutzungsrecht desselben Landes haben sollte, während Gott der Eigentümer blieb. Aber Abraham wünschte dann noch weitere Versicherungen, und also wurde ihm geboten, die Formalitäten vorzubereiten, durch die im Altertum Bündnisse geschlossen wurden. Es wurde ihm also geboten, die Formalitäten vorzubereiten und die Bündnisse werden dann bindend gemacht. Er sollte 5 Opfertiere schlachten, die Kalbin, die Ziege und der Wider in 2 Teile zerlegen und mit 2 Tauben so ordnen, dass beide Parteien durch diese Stücke hindurchgehen konnten. Und das bedeutete: Möge ich werden wie eines dieser Opfertiere, wenn ich diesen Bund nicht halte. Hebräer 9, 16 und 17 erklärt es: Denn ein Bund wird nur über toten Opfern bestätigt. Er war ungültig, der Bund, solange die Opfertiere lebten. Und nun, nachdem Jewe Elohim erklärt hatte, es würde mehr als 400 Jahre dauern, bis Abrahams Same das Land erhalten werde, gingen die Symbole der Gegenwart Gottes zwischen den Opfern hindurch, zur Bestätigung der Verheißung. Aber, das kommt etwas Wichtiges, Abraham seinerseits durfte nicht hindurchgehen und damit eine Verpflichtung auf sich nehmen, denn ihm wurde gar keine auferlegt. Gott allein verbürgt sich für die Erfüllung. Es war also ein Bund, der nur Glaube erforderte. Ende von diesem Zitat. Abraham hat ja dann anschließend in seinem Leben viel Gnade erlebt. Denn trotz seinen vielen Fehltritte war er gerechtfertigt. Er glaubte Gott. Was sagt denn die Schrift? Abraham glaubte Gott und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4, 3. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt in ihrer Weisheit nun Gott nicht erkannt hat, befand Gott es als gut, durch die Torheit der Heroldsbotschaft die zu retten, die glauben. 1. Korinther 1, 21. Und nun die Frage: Wer glaubt der Heroldsbotschaft vom Kreuz? Alle, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Ja, wie beruft Gott? Durch Hören des Wortes. Als die aus den Nationen das hörten, was Paulus verkündigte, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und alle, die zu äonischem Leben verordnet waren, die kamen zum Glauben. Apostelgeschichte 13, 48. So auch die Kolosser. Sie glaubten an Christus Jesus, weil sie zuvor durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört hatten. Kolosser 1, 3 bis 5. Sein Wort bringt Leben. Das Leben bringt Liebe. Die Liebe aber führt zur Anbetung und Huldigung. Gott hat uns, allen Gläubigen, seine Gerechtigkeit offenbart, vom Gesetz und den Propheten bezeugt, eine Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Christi, die für alle ist und auf alle Glaubenden kommt. Denn da ist kein Unterschied. Denn alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Umsonst gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Könnt ihr nachlesen in Römer 3. In zwei Versen wird dann uns gezeigt, anschließend, wie es auch in uns aussah, bevor wir die rettende Gnade erkennen konnten. Ich, elender Mensch, was wird mich aus dem Körper dieses Todes bergen? Und dann kommt die Antwort, Gnade. Und mit Paulus dürfen auch wir sagen, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 7 steht das. Somit dürfen wir auch von ganzem Herzen mit Paulus aussprechen, gerechtfertigt nun aus Glauben dürfen wir mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir uns im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen, so dass wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen mögen. Römer 5, 1 und so. Und nun die Frage. Hat Gott für diese Erwartung seiner Herrlichkeit etwas von uns gefordert? Kam das alles nicht plötzlich über uns? Wir waren doch alle Suchende. Wir waren unsicher. Bin ich gerettet oder nicht? So fragten wir uns. Und beim Hören von Römer 3, 21 und folgenden Versen öffnete Gott uns die Augen und wir durften seine Liebe und Gnade, die er durch unseren Herrn Jesus Christus schenkt, erkennen. Und warum? Weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Somit kann ein jedes unter uns mit dem Apostel bezeugen, nichts demnach ist nun denen zur Verurteilung, die in Christus Jesus sind. Sie wandeln ja nicht fleischgemäß, sondern geistgemäß, das heißt, gemäß des Glaubens. Und deshalb sind ja auch die Fragen, die Paulus in Römer 8, 31 bis 35 stellt, wohl berechtigt. Niemand im ganzen All kann wider uns sein, wenn der allgewaltige Gott, der Schöpfer des Alls, der Vater unseres Herrn Jesus Christus für uns ist. Im Gegenteil, Gott führt uns noch weiter. Paulus fordert uns auf, daher eifert nun nach den größeren Gnadengaben, und dazu zeige ich euch einen dies alles noch überragenden Weg. 1. Korinther 12, 31. Und wir alle kennen ja 1. Korinther 13, das sogenannte hohe Lied der Liebe. In diesem Kapitel wird uns gezeigt, wie Gott liebt. Und diese Liebe wird niemals hinfällig. Und dann stellt der Apostel fest, denn bis jetzt erblicken wir wie durch einen Spiegel in Dunkeldeutung, dann aber wie von Angesicht zu Angesicht. Bis jetzt erkenne ich nur aus Bruchteilen, dann aber werde ich so erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und von nun an bleiben Glaube, Erwartung, Liebe diese drei. Doch die Größe von diesen ist die Liebe. Jaget daher der Liebe nach. Ja, wie geht das vor sich, der Liebe nachjagen? Indem wir das uns angehende Evangelium durch eifriges Lesen in uns aufnehmen und befleißigen, sich selbst Gott als bewährt darzustellen, als unbeschämter Arbeiter, der das Wort der Wahrheit richtig schneidet, nach 2. Timotheus 2, 15. Und so führt Gott uns dann zu Kolosser 1, 25, und da lesen wir, dass der Apostel Paulus das Wort Gottes vervollständigt hat. Jedoch, im Epheserbrief führt der Epheserbrief, der führt uns zu der alles übersteigenden Liebe des Christus. Also der Epheserbrief ist der Weg, der uns die Augen öffnet für die alles übersteigende Liebe Gottes und des Christus. Im Epheserbrief wird uns das sogenannte Epheser-Geheimnis bekannt gemacht. Unser uns von Gott zugelostes Losteil. Das Erwartungsgut unserer Berufung durch Gott und wir als gemeinsame Losteilinhaber. In Kapitel 1, 20 bis 2, 10 unsere Vereinigung mit Christus sowie die überschwängliche Größe der Auferstehungskraft für Christus und uns und wir als gemeinsame Körperschaft. Und Kapitel 2, 11 bis 22, der Reichtum der Herrlichkeit Gottes inmitten der Gläubigen und dann wir noch als gemeinsame Teilhaber mit den Gläubigen aus Israel und aus den Nationen. Das könnt ihr alles in Epheser 1 bis 3 erforschen. Uns wird im Epheserbrief das Geheimnis des Christus bekannt gemacht. Und zwar in aller Weisheit und Besonnenheit macht er uns das Geheimnis seines Willens bekannt, nach seinem Wohlgefallen, das er sich in ihm vorsetzte, für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um in Christus das All aufzuhaupten, beides, das in den Himmeln und das auf der Erde. In ihm hat auch uns das Los getroffen, Epheser 1, 10. Und dieses Geheimnis, das wird dann im Kolosserbrief noch ausführlicher beschrieben. Es lohnt sich also auch den Kolosserbrief gründlich zu studieren. In Epheser 3 wird auch das Geheimnis der Verwaltung der Gnade Gottes bestätigt. Dazu hören wir nun unseren Apostel Paulus. Mir, dem bei weitem geringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses betrifft, das von den Äonen an in Gott verborgen gewesen war, der das All erschaffen hat, damit nun durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, entsprechend dem Vorsatz der Äonen, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. Und dieses sogenannte Epheser-Geheimnis, das war bis zu diesem Zeitpunkt in Gott verborgen. Das hat noch kein Mensch gewusst vorher. Wir haben die große Gnade, ihr lieben Geschwister, dass wir heute in dieser Verwaltung der Gnade Gottes leben dürfen, wo Gott uns in Christus alles, restlos alles in Gnaden gewährt. Ja, ihr lieben Geschwister, nur wer um diese absolute Gnade Gottes weiß und vor allem auch erkennt, dass wir nichts, aber auch gar nichts zu unserer Rettung beitragen konnten, der wird befähigt, die alles überströmende Liebe des Christus zu erkennen, so wie der Apostel in Epheser 3, 14 bis 19 darum fleht. Dazu ist es eine Notwendigkeit, die Grundwahrheiten des Evangeliums Gottes über seinen Sohn, so wie es in den sogenannten Übergangsbriefen, Römer, Korinther, Galaterbrief beschrieben ist, dass er dieses Evangelium kennt, im Glauben erfasst, so dass er oder sie mit Paulus auch bekennen können: Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe noch, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Bitte lest dazu auch Kolosser 2, 10 bis 15. Nicht ich, Christus in mir. Christus, der Sohn Gottes, glaubte und gehorchte dem Vater ausnahmslos. Wir kennen ja das Gebet in Gethsemane, wir hörten es schon ein paar Mal in dieser Woche. Abba, Vater, alles ist dir möglich, trage diesen Becher von mir weg. Jedoch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jeder, der erkannt hat, dass Gott ihm alles zusammen zum Guten wirkt, wie es in Römer 8, 28 heißt, der darf erkennen, dass Gott uns alles umsonst gibt. Sein Wort bestätigt es ja immer wieder. Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, die wir den Kränkungen und Begierden gegenüber tot sind. Er macht uns lebendig in Christus. In der Gnade seid ihr Gerettete. Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus. Und der nächste Vers sagt uns, zu was wir berufen wurden. Nämlich, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Könnt ihr nachlesen in Epheser 2, 4 bis 7. Noch eine Bestätigung in Epheser 3, Vers 10. Damit nun durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Durch uns, ihr Lieben. Liebe Geschwister, und nun betet Paulus in Epheser 1, 17. Er richtet dieses Gebet an Gott. Denn er bittet um Kraft. Und das zweite Gebet in Epheser 3, 14 richtet Paulus an den Vater. Mithin beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Familie in den Himmel und auf der Erde genannt wird, dass er es euch gebe, dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend, durch seinen Geist in Kraft standhaft zu werden am inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben völlig in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet erstarken möget. Epheser 3, 14 bis 18. Paulus richtet dieses Gebet an den Vater, weil es um Liebe geht. Er bittet ihn, dass wir durch seinen Geist in Kraft standhaft am inwendigen Menschen werden, um das zu erfassen, was dann weiter folgt. Der Apostel fleht, dass der Vater uns dies gebe, entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Standhaft werden in Kraft. Der größte Erweis göttlicher Kraft ist nicht mit Gott als der Schöpfer verknüpft, auch nicht mit der Aussöhnung des Alls oder großen übernatürlichen Kundgebungen. Vielmehr noch ist nötig, um uns Gläubigen einen Begriff von der Liebe zu geben, die dem Reichtum seiner überfließenden Gnade zugrunde liegt, die bei der Enthüllung des Epheser-Geheimnisses zutage tritt. Alles, was Gott getan hat und noch tut, ist Liebe. Deshalb sollen wir immer wieder durch Gottes Geist in Kraft standhaft werden, um die Liebe zu erfassen, die hinter allen uns erwiesenen Gottes Gnade steht. Es ist sein Wille, dass einmal alle seine Geschöpfe ihn als den Gott der Liebe, als den Vater der Herrlichkeit erkennen können. Und dazu braucht es eben die Gnade, um das erfassen zu können. Immer wieder rufen wir uns Epheser 4 in Erinnerung. Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt. Auch wollen wir immer wieder bedenken, was für eine Kraft dahinter steht, wenn ein schwacher, leidender, sterblicher Mensch für das danken kann, was ihm widerfahren ist. Nur durch seine Gnade darf ein Mensch erkennen, dass Gott in Liebe das All erschaffen hat und dass er in Liebe alles vollenden wird. Der Apostel fleht zum Vater, dass wir durch seinen Geist in Kraft standhaft werden am inwendigen Menschen, um die im Epheser-Geheimnis enthüllte Wahrheit zu erfassen und auszuleben. Die absolute Gnade Gottes und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen. Zu dieser besonderen Bitte beugt Paulus seine Knie, nachdem er in den vorangegangenen Versen den erhabensten Erweis göttlicher Gnade und Weisheit erbracht hat. Was könnte uns einen besseren Blick in Gottes Vaterherz geben, als die Erleuchtung über das Geheimnis, das von den Äonen an in Gott verborgen gewesen war? Wir brauchen geistliche Weisheit und Erkenntnis, um Gottes geheime Gnade begreifen zu können, damit wir in der Lage sind, die Liebe zu ermessen, aus der alles entspringt, damit wir zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade sind. Seine Gnade befähigt uns zu erkennen, dass Gottes Herrlichkeit und Verherrlichung das Ziel sind, wofür das Weltall ins Dasein kam. Und dazu dienen alle seine Geschöpfe, seien es nun winzige Insekten mit ihrem scheinbar ganz unnützen Leben und planlosen Umherschwirrens, seien es geordneten Bahnen der Sonnen- und Sternensysteme. Alles Erschaffene dient demselben Ziel, auch wenn es für uns unverständlich erscheint. Und denken wir auch daran, dass jedes Blümlein, jede Pflanze ein Gedanke Gottes ist. In ganz besonderer Weise hat Gott die Menschheit dazu ersehen, um an ihr seinen überschwänglichen Gnadenreichtum und seine mannigfaltige Weisheit herrlich zur Schau zu stellen. Und aus der Schrift wissen wir, wenn die Äonen ihren Lauf vollendet haben, wird unsere dunkle Erde zum leuchtesten aller Gestirne werden und die Kunde von Gottes Walten auf Erden wird in das gesamte Weltall dringen. Von seiner Liebe überwältigt werden ihn alle seine Geschöpfe verherrlichen. Aber auch das alles, das kann nur durch seine Gnade heute schon geglaubt und erkannt werden. Und schon vorher lesen wir in Offenbarung 21,5: Siehe, ich mache alles neu. Das hat Gott gesagt und so wird es sein. Auch alles, was Gott an uns getan hat und noch tut, dient nur dem Zweck, dass wir dazu kommen, in sein innerstes Herz zu schauen und die Dimensionen göttlicher Liebe zu erfassen. Der Höhepunkt des Epheserbriefes ist nicht das Geheimnis an sich, sondern das Gebet um rechtes Verständnis für die Liebe, die dies alles bewirkt. Wer diese Liebe erkennt, erkennt auch die alles überfließende Gnade Gottes. Es sind zwei Parallele, Liebe und Gnade, die gehören einfach zusammen. Unser bloßes Wissen um das Geheimnis befriedigt Gott nicht, wenn es nicht eine herzenshungrige Erwiderung der Liebe Christi in uns wachruft. Und jeder, der dies erkennt, der erschrickt darüber, was heute die sogenannte Christenheit in unheimliche Irrtümer gefangen ist. Doch wir dürfen wissen, ein jeder Mensch erfüllt heute die Absicht Gottes. Und schon vor der Enthüllung des Epheser-Geheimnisses konnte der Apostel schreiben, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. 1. Korinther 13, 2. Somit ist alles wertlos, wenn es nicht zur Liebe führt. Das gilt in unserem Leben ebenso wie für das Geschehen im gesamten All. Gott bewirkt, dass selbst Sünde und Hass dazu dienen müssen, ihn in seiner Liebe zu verherrlichen. Und die Lieben, dazu wollen wir uns immer daran erinnern. Das dürfen wir nie vergessen. Liebe ist Frucht des Geistes. Wir sind die Vervollständigung dessen, der das All vervollständigt, lesen wir in Epheser 1, 21. Denn in Christus wohnt die gesamte Vervollständigung der Gottheit körperlich und ihr seid in ihm vervollständigt, der das Haupt jeder Fürstlichkeit und Obrigkeit ist, steht Kolosser 2, 9 und 10. Ein unerhörtes Wort. Demnach sollte heute schon alles, was in ihm ist, ein Echo in uns finden und dementsprechend unseren Wandel auch prägen. Kein Brief der Heiligen Schrift ist so voller Harmonie wie der Epheserbrief. Immer wieder wird von unseren Segnungen gesagt, dass Übereinstimmung mit Gottes Willen, Gottes Gnade, Wohlgefallen und Vorsatz, Wirksamkeit und Herrlichkeit besteht. Unser Sohnestand entspricht dem Wohlgefallen seines Willens. Die Vergebung unserer Kränkungen ist dem überfließenden Reichtum seiner Gnade entsprechend. Unsere Vorherbestimmung entspricht seinem Vorsatz und dieser wiederum dem Ratschluss seines Willens. Und nun, ihr Lieben, wird Standhaftigkeit in Kraft erfleht. Dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend, die seine Gnade, Weisheit und Liebe ausstrahlt. Der Begriff Reichtum seiner Herrlichkeit, der steht im Gegensatz zum Reichtum dieser Welt, der doch so vergänglich ist. Och, wie viele Wohlhabende verloren all ihren Besitz und mussten in Flüchtlingslagern, in Notunterkünften leben. Und heute verlieren sie ihren Reichtum in einem Augenblick. Andere verstehen sich wieder in Zeiten wirtschaftlichen Elends, ein großes Vermögen zu erwerben. Aber auch nicht immer auf ehrliche Art und Weise. Finanzieller Reichtum wiegt heute oft viel schwerer als gesellschaftliche Stellung und politischer Einfluss. Das wissen wir alle. Der Gott dieses Äons, Satan, bewirkt, dass heute in vielen Ländern Überfluss herrscht, der die Menschen noch mehr von Gott wegführt, der die Menschen immer begieriger und unzufriedener werden lässt. Doch eines kann der Reichtum dieser Welt nicht erkaufen, und was ist das? Liebe. Nur Gottes Herrlichkeit vermag es, Menschenherzen zu überwinden, ihr Lieben. Nur Gottes Herrlichkeit vermag das. Auch wenn wir körperlich schwach, wenn wir gebrechlich, wenn wir mit geringem Einkommen, so sind wir doch überreichlich an geistlichen Segnungen. Und dieser Reichtum ist für den inwendigen Menschen und daher äußerlich kaum bemerkbar, als nur durch die Ausstrahlung von Friede und Freude durch die Augen, die die Herzensregungen widerspiegeln. Die Welt um uns her sieht nur, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an, das durch seinen Geist ganz von Christus eingenommen werden sollte. Und dadurch ergibt sich Standhaftigkeit in Kraft am inwendigen Menschen. Das Herz des Gläubigen, sofern Christus völlig darin wohnt, übertrifft selbst Salomos Tempel an Herrlichkeit, da es ja die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelt und so zur Umgestaltung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geführt wird. Unsere Standhaftigkeit und geistliche Lebensfülle hängt von unserem Erfassen der Liebe Gottes ab, wie wir auch das beispielhaft an Christi Liebe erkennen können. Und so können wir geistlich eben nur dann gedeihen, wenn wir in Gottes Liebe festgegründet sind, wenn wir uns Tag aus, Tag ein aus seinem Wort ernähren und so durch seinen Geist in Kraft standhaft werden am inwendigen Menschen. Nur dann werden wir edle Frucht bringen und somit auch die absolute Gnade Gottes erkennen können. Nur in seiner Liebe können wir standhaft sein und edle Frucht tragen, die Gottes Herz erfreut. Damit wir gemäß seiner Berufung zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind, sollten wir aber auch die Gebete des Paulus in Epheser 1 und 3 täglich für uns selbst beten und sie auch zu einer Fürbitte für alle Gläubigen machen, so wie es auch Paulus getan hat. Ihr Lieben, aus dem Gehörten erkennen wir, dass es eines braucht, um zum Lobpreis seiner Herrlichkeit zu sein, und das ist Glaube. Und Glaube ist eine Gnadengabe Gottes. Sind wir, ihr Lieben, nicht überaus reich gesegnete Menschen? Zu welchem Zweck wir auch alle Zeit beten, dass unser Gott euch der Berufung für würdig erachte und bei euch alles Wohlgefallen an Gutheit und jedes Werk des Glaubens in Kraft vervollständige, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus unter euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus, sagt uns Paulus in 2. Thessalonicher 1. Und dafür bete ich, dass unsere Liebe mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass wir prüfen, was wesentlich ist, damit wir aufrichtige und unanstößige sind auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreise Gottes. Amen.